möchte gern mit euch lesen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, einige Verse. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Es geht mir vor allem um einen Vers, aber ich lese ein bisschen Zusammenhang ab Vers 8 bis Vers 17. Da zwischendurch kommt ein längeres Psalmzitat, das spare ich mal aus, könnt ihr nochmal nachlesen. Aber ich lese also einige Verse von 8 bis 17. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und weiter ab Vers 13. Wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Amen. Im Kern steht für mich der Vers 15 hier heute. Es gäbe vieles über den ganzen Text zu sagen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sind gerade dabei, ihr Lieben, uns mit unseren Werten als Gemeinde zu beschäftigen. Wir hatten einen längeren Prozess, sage ich, für Gäste, haben 5 Werte, unsere High Five formuliert. Genau, wir sind Liebende, wir sind Anbetende, wir sind Hoffnungsbringer, wir sind Brückenbauer, wir sind Multiplikatoren. Und wir sind jetzt gerade dabei, die durchzugehen in den Gottesdiensten. Ich habe über die ersten beiden gepredigt. Wir sind Liebende, wir sind Anbetende. Und ich will dir Mut machen, einfach damit du weißt, worum es uns hier geht als Gemeinde, die gerne nochmal nachzuhören. Findest du auf unserer Predigtseite, da ist sie eingeblendet. Oder im Newsletter habe ich die jetzt auch immer verlinkt gerade. Und heute sind wir bei dem dritten Wert. Wir sind Hoffnungsbringer. Gesungen, meine Hoffnung, meine Freude. Und viele andere Lieder, wo es auch um Hoffnung schon ging. Und diese Hoffnung dürfen wir empfangen, auch immer wieder neu übrigens. Aber diese Hoffnung dürfen wir auch weitergeben. Und darum geht es in diesem Wert. Jesus Christus gibt unserem Leben Hoffnung. Und jeder dieser Werte baut auf dem auf, was Jesus schon getan hat oder was er tut für uns. Und darum erzählen wir von dieser Hoffnung weiter. Ich hatte einen Schulfreund, Stefan, mit dem ich viel unterwegs war, schon Grundschulzeit, und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und dann habe ich jahrelang nichts von ihm gehört. Und Jahre später, ich glaube, ich war schon im Studium oder Zivildienst oder so, aber ich hatte ihn Jahre nicht gesehen, klingelte das Telefon, das war ich wohl noch bei meinen Eltern, hat er mich erreicht, und Stefan war dran. Und hallo, wie geht's dir denn? Und lange nichts gehört. Ach, ist ja schön, man freut sich ja, wenn man von alten Freunden hört. Und wir haben so ein bisschen geplaudert und dann lenkt das Gespräch, nahm plötzlich eine unerwartete Wendung, weil er plötzlich, was nie ein Gesprächsthema zwischen uns gewesen war, mit mir über Investitionsmöglichkeiten und Lebensversicherungen ins Gespräch kommen wollte. Weiß nicht, ob ihr solche Gespräche schon mal geführt habt. es ist etwas befremdlich. Und ich habe dann dieses Gespräch relativ schnell beendet. Also der hatte bei irgendeiner Multilevel-Vertriebsgesellschaft angeheuert oder war angeheuert worden. Und da wird dann gesagt, jetzt guck mal, wen du noch im Adressbuch hast. Damals gab es noch Adressbücher. Fragt eure Eltern, was das ist. Und klappert die Leute ab und bearbeitet eure Freunde mit dem, was ihr jetzt hier verkaufen wollt. Und dann kriegst du natürlich Punkte, wenn du da Abschlüsse machst. Und es gibt so ein schales Gefühl, wenn du denkst, der kommt mir auf einer freundschaftlichen Ebene entgegen und plötzlich will der mir irgendwas andrehen. Ich war im Studium in Gießen und es wurde ein Gospelkonzert gegeben in einer der Gießener Kirchen. Und da waren viele, Gospel zieht, viele Leute sind gekommen, viele Studenten, Studentinnen und toller Chor. Und plötzlich, es gab eine Pause und dann trat plötzlich ein Mensch auf, der bisher nicht in Erscheinung getreten war. Der war als Jugendevangelist unterwegs und der fing nun an zu predigen. Das war nicht erwartet worden, das war auch nicht angekündigt gewesen. Es kam dazu, dass es ziemlich schlecht war. Er hat irgendwie einen Papageienwitz erzählt, der, wie diese Witze so sind, kein Ende nahm. Und man wusste nicht genau, was er eigentlich will. Irgendwann sind die, ich hatte schon Mitgefühl, dann irgendwann sind dann die Besucher dieses Konzerts, was sich jetzt als Evangelisation entpuppte, also einige hinten aufgestanden, haben angefangen zu applaudieren während dieser Predigt. Mit, um den Chor zu animieren, jetzt wieder zu übernehmen. Und er sagte, ja, ich bin gleich fertig, gleich kommt die Pointe von dem Papageienwitz. Und es war also wirklich so ein echter Fremdscham-Moment. Ja, also cringe, fragt eure Kinder, was das bedeutet. Also es gibt diese Momente, wo da will einer was andrehen, sei es religiös, sei es kommerziell. Und es ist einfach nur komisch. Wenn wir davon reden, dass wir etwas weiterzugeben haben, ihr Lieben, dann geht es nicht darum, dass wir von einer Vertriebsgesellschaft angeheuert worden sind und sei es die Vertriebsgesellschaft Kirche, sondern geht es darum, dass wir Jesus kennengelernt haben, dass wir erfahren haben, bei Jesus ist Hoffnung und dass wir merken, hoffen, wenn unsere Welt etwas braucht, nochmal, ich erspare euch die Beispiele, die kennt ihr alle, wenn unsere Welt etwas braucht, dann ist es Hoffnung. Und da sind Menschen, die auf der Suche sind, die am Fragen sind, die alles Mögliche ausprobieren und wir haben etwas weiter zu sagen von dem, was wir selber erfahren haben. Vielleicht sagst du, ich habe gar nichts erfahren, Ich höre das hier zwar, aber ich erlebe es nicht, dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen. Selber diese Hoffnung zu empfangen. Du bist nie gefragt, etwas weiterzugeben, was du nicht selber empfangen hast. Aber wenn du bezeugen kannst, ja, ich sehe immer noch, dass diese Welt ein Chaos ist und dass Leute in Machtpositionen sind oder auf dem Weg in Machtpositionen, die da überhaupt nichts zu suchen haben und dass alles immer noch mehr auseinanderzufallen scheint. Und ich verzweifle trotzdem nicht, nicht weil ich naiv bin, sondern weil ich Jesus kennengelernt habe, der König aller Könige und Herr aller Herren ist. Dann bist du eingeladen, davon zu teilen. Nicht, das Leuten aufzuschwatzen, die davon gar nichts wissen wollen, die für was ganz anderes gekommen sind, die ein schönes Konzert hören wollten oder mit einem alten Freund plaudern wollten. Aber da, wo du merkst, da ist jemand, der Sehnsucht danach hat, hast du wirklich was zu geben. Wir sind reich beschenkt. In Vers 9 heißt es, segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Also ich habe ein Erbe empfangen, Segen vom lebendigen Gott. Und jetzt darf ich weiter segnen. Das ist so ein Grundprinzip im Reich Gottes. Das siehst du schon bei Abraham. Zu dem Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was wir empfangen, das dürfen wir immer weitergeben. Und dann dieser Schlüsselvers, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist im Prinzip das, was wir in der ersten High-Five-Predigt hatten. Ja, wir sind Liebende. Jesus hat uns zuerst geliebt. Wir lieben ihn zurück, indem wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten, indem wir alles ihm ausliefern, wie wir es eben gehört haben. Indem wir sagen, du bist der Herr über alles. Das heißt, heiligt den Herrn in euren Herzen. Und dann seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also, wenn Leute wissen wollen, was ist das mit dieser Hoffnung, dann sei bereit, Antwort zu geben, dich zu verantworten für diese Hoffnung. Und davon, dann sei bereit, davon zu reden. Manchmal haben Worte, vielleicht weil wir so viele Worte abkriegen den ganzen Tag, haben Worte einen etwas schlechten Ruf bekommen. Also es gibt ein Zitat, das immer wieder kursiert, das dem heiligen Franziskus, also Franz von Assisi, zugeschrieben wird, ist aber vor 1990, gibt es keine Quelle, wo das dieses Zitat vorkommt, also es ist wahrscheinlich ihm in den Mund gelegt. Und das lautet so sinngemäß, predigt das Evangelium überall und wenn nötig, gebraucht dazu Worte. Vielleicht, ja, warte mal. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht habt ihr es auch schon mal gebraucht. Und ich glaube, das meint manches Gute. Ja, wir sollen ein glaubwürdiges, attraktives Leben führen, wo Leute, was Leute interessant finden, wo Leute was von Jesus sehen in unserem Leben. Das ist das, wie es meistens verwendet wird. Also, wir wollen glaubwürdig leben, wir wollen fragwürdig im besten Sinne leben, ja, dass Leute uns fragen, was ist da los? Wir wollen Leute nicht zuquatschen. Also in diesem Sinne, ja, kann ich mich dann auch damit eins machen. Die Sache ist die, warum Franziskus das wahrscheinlich nie gesagt hat, der Mann hat 5-mal am Tag gepredigt. Der Mann hat sogar den Vögeln in den Bäumen gepredigt. Also der schien mit Worten nicht so ein Problem zu haben. Und meine Frage ist, ja, ich bin nicht so der Typ, der so die Leute, ne, ich möchte einfach, dass das durch mein Leben spricht. Und meine Rückfrage wäre einfach, okay, erlebst du denn das? Dass Leute kommen und sagen, erzähl mal, was ist denn bei dir los? Was ist der Grund? Du bist so hoffnungsvoll, was ist der Grund deiner Hoffnung? Wie kann ich das auch haben? Also so wie in so einem bisschen schlichten Traktat, ne? Erlebst du, wenn du das erlebst dauernd und so, dann ist super, dann mach genau das weiter, was du bisher gemacht hast. Meine Erfahrung ist, dass meistens die Leute das sehen, dass du dich ordentlich benimmst, so als Christ ja nicht schlecht ist, und dann sagen, ah, das ist ein netter Mensch. Oder ich glaube doch an das Gute im Menschen, denn jetzt habe ich den Max kennengelernt oder die Pia oder so. Ja, und denkst du, nee, das Gute im Menschen war jetzt eigentlich nicht das, was ich dir vermitteln wollte, sondern dass es einen Erlöser gibt für erlösungsbedürftige Menschen. Oder, ja, ich bin halt nicht so ein herzlicher, freundlicher Mensch wie die Deiner. Wäre ich auch gerne, aber kann ja nicht jeder sein. So, und damit gehen die Leute dann weiter. So, und da hast du, also, ist ja schön, wenn die Leute uns nett finden, ist auch nicht unbiblisch, aber so, das hilft ihnen dann auf Dauer nicht weiter. Also, du kannst ein radikal hingegebenes Leben für Jesus führen, wo die Leute wirklich anfangen zu fragen. Aber das ist auch nicht gerade billig zu haben. Also in der frühen Kirche war es so, im Römischen Reich, dass die Christen diejenigen waren, als die große, zur Zeit von Diokletian, gab es eine große Pestwelle im Römischen Reich. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Christen waren diejenigen, die die Pestkranken gepflegt haben. Die anderen, sie sind geflohen, die haben dann die Oma zurückgelassen oder so, weil sie Angst hatten, sich bei ihr anzustecken, sind geflüchtet. Und die Christen waren die, die dann bis zum Tode bei der Oma waren. Die Toten beerdigt haben, die immer noch ansteckend waren, die man sonst einfach auf der Straße hat liegen lassen. Und manche sind dabei selber, haben sich tatsächlich angesteckt, sind dabei daran selber gestorben. Aber das war tatsächlich etwas, was Leute zum Nachfragen gebracht hat. Warum macht ihr das? Nicht nur eure eigenen also die meisten haben noch nicht mal ihre eigenen Angehörigen gepflegt und die haben sogar wildfremde Leute gepflegt. Also wenn das dein Weg ist, preis den Herrn, und dann brauchst du wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Oder dann wirst du wahrscheinlich nicht zum Ende kommen mit dem Reden, weil dann ganz viele Leute wissen wollen, was ist denn da los bei dir? Warum machst du das? Ich bin überzeugt, wir kommen ohne Worte nicht aus. Und das ist ja in diesem Zitat auch drin, wenn nötig. Ich plädiere dafür, dass es nötig ist, dass wir Worte gebrauchen. Und nicht ständig, ja, dass wir eben dauernd texten, aber Leute müssen zumindest eine Verbindung finden. Sagen, aha, der vertraut auf Jesus. Das musst du dann nicht jeden Tag dreimal sagen mit den gleichen Leuten, aber sie müssen wissen, wo du unterwegs bist. Also ich war jetzt in Griechenland im Einsatz mit unserem Team. Ich gehe da bewusst nicht hin, um da unseren Freiwilligen im Team zu predigen. Aber die wissen, dass ich Pastor bin. Die wissen, dass ich Christ bin. Und nehmen schon mal wahr, aha, da ist jemand, der glaubt das und der handelt auch, ist für die Ärmsten da. Das ist schon mal ein Zeugnis. Und manchmal ergibt sich dann ein Gespräch, manchmal auch nicht. Aber da ist so diese Grundwahrnehmung. Okay, die wissen bei der Arbeit, dass du, was hast du am Sonntag gemacht? Ja, ich habe mich mit ein paar Leuten getroffen, die haben auch ein paar Lieder gesungen und so, und es gab noch was zu essen. Ich war im Gottesdienst, das ist mir wichtig, ich vertraue auf Jesus. Und dieser, da musst du nicht gleich eine Predigt halten, aber einfach das Signal setzen. Und damit ist auch, manchmal geben so Leute, die T-Shirts haben, ne? Frag mich über Punkt, 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 irgendein Thema. Das ist manchmal so Werbet-T-Shirts oder so, über Lebensversicherung. Also wenn die Leute wissen, wenn ich was über Jesus wissen will, dann kann ich zu Svanche gehen und die wird mir da Auskunft geben können. Das ist super. Und das kann manchmal so ein Mini-Statement sein im Gespräch, wenn man in der Kantine sitzt oder Mensa oder so. Leute haben alle Panik, wissen nicht, wie sie mit der Prüfung klarkommen sollen, die ansteht. Und du sagst einfach nur, ich merke, ich bete dann immer noch mal vorher und das bringt mich ein Stück runter. Und so, und dann musst du gar nicht viel mehr erzählen an der Stelle. Oder der sagt, erzähl mal, oder die Leute sagen, aha, interessant, und schnell Themawechsel. So, aber die wissen immerhin, wie du drauf bist. Also versteht ihr das Prinzip? Wir sollen uns da nicht schämen und einfach den Leuten so einen Ankerpunkt geben, wo sie sich, wenn sie wollen, können sie dran anknüpfen. Sagen, okay, erzähl mir bitte mehr. Wenn sie nicht wollen, lässt du sie aber auch freiwillig laufen, ja? Also nicht so nach dem Motto, jetzt hat der Herr sie in meine Hand gegeben und jetzt, die werden sonst bereuen, jemals dich gefragt zu haben. Und das willst du nicht, ne? Sondern du willst, dass sie mehr wissen wollen. Also neugierig machen, ja, bereit sein, Rechenschaft zu geben. Wenn es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann müssen wir ja fragen, wo und wie passiert das? Ich war jetzt in Griechenland in der Gemeinde dort, da habe ich dann gepredigt. Und ich habe den Pastor gefragt, der ist 86 Jahre alt, Pastor Takis, hat sich mit 50 etwa bekehrt, nachdem er in der Familie Heilung erfahren hat. Er wollte eigentlich seine Familie verlassen, weil eine Tochter so schwer erkrankt war und er damit nicht klargekommen ist. Jesus hat sie geheilt und Jesus hat auch sein Herz geheilt, hat diese Familie wieder zusammengebracht. Er hat angefangen, für ein paar, auf dieser Gemeinde, wo es keine lebendige Gemeinde gab, auf dieser Insel meine ich, zu beten, dass Gott ihr einen Pastor, einen Missionar schickt. Und in der Zwischenzeit haben sie im Wohnzimmer angefangen, in der Bibel zu lesen. Und da sind immer mehr Leute dazugekommen, da sind Leute zum Glauben gekommen. Und er sagte, er war jetzt 86 Jahre alt und ist seit über 30 Jahren da der Pastor. So, ich bete immer noch, dass Gott uns einen Pastor schickt. Manchmal ist das so. Aber ich habe ihn gefragt, wie erreicht man Menschen hier in einem orthodoxen Kontext? Also viele Leute wenig inneren Bezug zum Glauben haben, sehr formalisierte Religionen, wo man halt so mitmacht. Wie erreicht man hier Menschen für Jesus? Und er lachte ein bisschen und sagte, only face to face, also nur im Persönlichen. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich wie bei uns. Es ist eigentlich überall auf der Welt so. Also es gibt Orte, wo du dich hinstellen kannst mit dem Megafon und da bleiben eher Leute stehen und es gibt Orte, da rufen Leute eher die Polizei. Aber das Entscheidende passiert in Beziehungen. Und wir könnten jetzt hier eine Umfrage machen, ich lasse das mal, aber du kannst mal selber überlegen, welche Schlüsselpersonen gab es in meinem Leben für meinen Weg zum Glauben? Und ich glaube, die allermeisten werden ein oder mehrere Personen nennen können. Selbst wenn es dann auch einen Jugendgottesdienst gab oder eine Evangelisation oder ein Buch oder einen Kurs, aber irgendwer hat dich da eingeladen, irgendwer hat dir das Ding gegeben. Also es gibt Ausnahmefälle, aber ganz entscheidend sind persönliche Beziehungen. Und also dass Leute einfach, manchmal sagen Gemeinden, ja wieso, wir sind doch offen, ne? Tür ist ja auf, man kann ja hier reinkommen. Leute kommen halt nicht, ist halt harter Boden und so. Dass Leute einfach so in die Kirche reinspazieren und sagen, ich möchte gerne Hoffnung haben, das kommt vor, aber wir sollten nicht drauf warten. Also wir haben eine Pastorin in Hamburg, die Gabriela, die Gemeinde, Ansgar-Gemeinde in Hamburg leitet, die war als Schülerin, junge Studentin, sehr politisch engagiert, wollte die Welt revolutionieren und war sehr auf der Suche nach Wahrheit, nach Spiritualität. Und sie hat überall gesucht. Sie war also bis im Himalaya unterwegs, Indien und zurück, worauf sie nie gekommen ist, in die Kirche zu gehen. Da hat sie nichts erwartet. Sie hat dann angefangen, Religionswissenschaften zu studieren, weil sie halt irgendwie gesucht hat. Dann hatte sie, glaube ich, im Nebenfach auch Theologie dabei, weil sie noch irgendein Nebenfach brauchte. Und es haben sie dann irgendwann Freunde, oder ihre Freunde sind irgendwie komisch geworden. Die fingen mit Jesus an. Und die haben sie mitgenommen damals in Hamburg in die Petrikirche, Wolfram Kopfermann, also Vorläufer sozusagen der Ansgar-Kirche. Und sie kamen dann rein. Und da hätte sie nie gerechnet. Da war die Gegenwart Gottes, da war die Liebe Gottes. Und sie hat sich noch an diesem Abend für Jesus entschieden. Und jetzt leitet sie da unsere Gemeinde. Aber entscheidend waren auch da wieder Menschen. Und nicht, dass sie gesagt hat, oh, ich möchte was über Gott wissen, gehe ich mal in die Kirche, die sind ja zuständig dafür. Das sind die allerwenigsten, die so einen Weg finden. Also es braucht Menschen. Und jetzt habe ich eine schlechte Nachricht. Von diesen Menschen gibt es gar nicht so viele. Also es gibt viele Menschen, aber Menschen, die das weitergeben können, gibt es nicht so viele. Es gibt keine richtig belastbaren Statistiken für Deutschland, aber man kann davon ausgehen, ich habe ein paar Experten gefragt, was die denken, vielleicht haben wir 1% bekennende, wiedergeborene Christen in diesem Land. Also das heißt nicht, dass nur 1% gerettet wird. Es gibt viele, die Jesus irgendwo im Herzen vertrauen, aber die auch Auskunft geben können, die auch irgendwo einen Weg weisen können. Das sind, wenn es 1 Million Leute sind in Deutschland, dann ist es viel, sagen mir die Fachleute. Und das heißt, diese Leute, die man dann fragen kann, die findet man nicht an jeder Straßenecke. Und das heißt, es kommt, wenn du Jesus kennst, kommt es ziemlich auf dich an. Weil du vielleicht für die Menschen in deinem Umfeld, also Marburg ist vielleicht ein bisschen über 1%, aber viel nimmt sich das alles nicht. Frommes Pflaster, so ist sehr relativ, ne, was man hier so sagt über diese Stadt. Es ist gut möglich, dass die Leute in deinem Kurs, ich rede jetzt nicht zu den Tabor-Studenten, in deinem Kurs oder bei der Arbeit keine anderen Christen kennen außer dich. Und ich sage jetzt nicht, und du bist jetzt verantwortlich, ob sie in den Himmel kommen oder in die Hölle, aber du hast eine ganz wichtige Rolle für sie. Diese Hoffnung, die du empfangen hast, weiterzugeben. Und ich lade dich ein, und das ist eigentlich das, was dieser Wert tun will, ich lade dich ein, diese Hoffnung zu teilen und da Wege zu suchen und zu finden. Wir geben das weiter, was wir selber empfangen haben. Deshalb die Frage, was sind konkrete Schritte? Ich will es praktisch machen. Das Erste ist, dass, und ich habe es eben schon mal kurz gesagt, dass du dich selber verankerst in dieser Hoffnung. Also ich habe das einfach behauptet, wir haben das einfach behauptet, hier Jesus Christus gibt unserem Leben Hoffnung. Er hat Hoffnung für dein Leben, das glaube ich mit jeder Faser meines Herzens. Wenn du, ob du diese Hoffnung schon empfangen hast, das weiß ich nicht. Bei einigen weiß ich es. Aber da ist Hoffnung für dich. Also wenn du dich gerade hoffnungslos fühlst, dann musst du nicht sagen, oh, jetzt soll ich auch noch predigen. Nein, komm erstmal zu Jesus, lass dich erstmal beschenken. Bring ihm deine Hoffnungslosigkeit, bring ihm deine Angst. Und er will dir begegnen, da bin ich zutiefst überzeugt. Und er will dich dann zu einem Zeugen machen von dem, was du empfangen hast. Ja, versteht ihr? Also veranker dich und immer wieder neu auch in dieser Hoffnung. Und dann, geh mal einen weiter bitte, haben wir wieder so ein paar, ihr kennt das jetzt schon, wenn ihr jetzt die letzten Wochen da wart, ein paar praktische Schritte formuliert. Einer davon ist, den ziehe ich mal vor, der zweite hier, wir lernen in den verschiedensten Lebenssituationen auf Jesus hinzuweisen. Das können so kleine Statements sein, wie ich das vorhin beschrieben habe. Da geht es einfach ein Stück darum, dass ich spreche, dass Leute auch, ich fasse mal eine Antenne an hier, dass ich natürlich auch ein bisschen eine Sprache spreche, die irgendjemand versteht. Und dass ich das sagen kann, was mir wichtig ist. Also das ist ein Punkt, da können wir nochmal ausführlicher drüber reden. Aber dann die anderen Punkte hier, haben wir einen neuen Begriff für euch, sprechen wir von Hoffnungsfreunden. Gemeint, manche Gemeinden sprechen von ihren VIPs oder so, Leute, die Gott dir aufs Herz legt, die Jesus nicht oder nicht gut kennen, du sagst, ja, ich will sie mir wirklich aufs Herz nehmen und ich will anfangen, für diese Person regelmäßig zu beten. Ich will anfangen, bewusst auch in die Beziehung mit dieser Person zu investieren, zu gucken, wie ich für sie da sein kann. Vielleicht machst du das schon längst. Dann ist super. Vielleicht bist du in einer christlichen Bubble gerade, ich denke an mein Theologiestudium zurück, und sagst, ich muss erst mal gucken, wo ich hier überhaupt nicht Christen finde. Dann wäre das, ja, wär das auch eine Ermutigung, dann geh in den Schachclub oder irgendwas, guck, was dir entspricht, nicht irgendwas, aber was auch für dich authentisch ist, wo du Leute finden kannst. Ich fange an, in das Leben von Menschen zu investieren und ich suche Wege und ich bitte Gott, dass er mir Wege zeigt oder Gelegenheiten gibt, wo ich was von seiner Hoffnung, von seiner Liebe teilen kann. Das ist nicht ein kurzfristiges Projekt, die nächsten 4 Wochen bis zur Evangelisation und dann kannst du die Leute wieder abhaken. Nein, da geht es darum, wirklich in Beziehungen zu investieren. Auch längerfristig, auch wenn die Leute sich dann nicht bekehren. Dran zu bleiben. Für sie zu beten. Und wir haben es dann mal, weil wir es irgendwo einen Punkt dran machen wollten, gesagt, einmal im Jahr, das darf natürlich häufiger sein, lade ich auch bewusst ein zu einem passenden Angebot. Das ist auch eine Frage für uns als Gemeinde natürlich, Angebote zu schaffen. Wir werden jetzt am 7. Dezember einen Christmas Carol Service hier machen, also Adventssingen, Deutsch, Englisch, was bewusst auch die Ausrichtung hat, dass wir Freunde einladen können. Ne, Weihnachtslieder finden viele Leute cool, auch wenn sie Jesus gar nicht so gut kennen. Und eine gute Möglichkeit vielleicht, Leute einzuladen. Also, wo sind Leute, die nicht gleich die ganze Stadt? Ja, manchmal übernehmen wir uns dann. Aber vielleicht gibt es 1 oder 2 oder 3 Leute, die Jesus dir besonders aufs Herz legt. Und dann will ich dir Mut machen, anzufangen oder weiterzumachen oder den Faden wieder aufzunehmen. Manchmal hast du das schon mal angefangen und dann rutscht das, da ist nichts passiert, der Kontakt ist ein bisschen dünn geworden. Das wieder aufzunehmen, für diese Person zu beten. Einfach bewusst Gottes Liebe, Gottes Hoffnung in ihr Leben hineinzusprechen. Und dann bereit zu sein für das, was passiert. Wir wollen jetzt einen ersten Schritt, möchte ich euch anbieten, wenn ihr den gehen wollt. Vorher will ich noch sagen, vielleicht fühlst du dich gerade ein bisschen komisch, weil du hier eingeladen wurdest und denkst, okay, anscheinend bin ich diese Person, die jetzt von irgendwem hier mitgeschleift wurde. Ich hoffe, es wird deutlich, dass wir dir nicht einfach irgendwas andrehen wollen. Ja, also mein Freund Stefan oder so mit seinen Versicherungen, sondern dass wir etwas von dem teilen wollen, wo wir glauben, dass es für uns das Beste geworden ist in unserem Leben. Und wir glauben, dass dieser Jesus für dich auch was hat. Und ich will dich einfach von Herzen einladen, dich auf ihn einzulassen. Und wir können gerne da ins Gespräch kommen, können alle Fragen loswerden. Ja, er ist es wirklich wert. Und wenn du sagst, ist alles komisch hier, ist alles nichts für mich, ja, ist alles gut. Man darf hier auch wieder rausgehen und so, wir halten niemanden fest, aber lass dich mal auf Jesus ein. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen, wie wir das nach der Predigt machen, und wir werden gleich ein paar so Post-it-Blöcke hier verteilen. Deine, vielleicht könntest du schon mal die unters Volk bringen. Oben liegt einer da am Beamer-Pult auf der Empore, da müsst ihr nicht Treppen steigen. Und wenn du magst, könntest du dir so ein Post-it nehmen. Und ihr habt euch vielleicht schon die ganze Zeit gewundert, was wir hier für neue Dekoration in der Kirche haben. Wir wollen auf Jesus schauen, natürlich, das machen wir hier, aber wir wollen auch unsere Stadt in den Blick nehmen. Und wenn du nicht in Marburg wohnst, dann stell dir jetzt Bad Berleburg vor oder Gießen oder Karlsruhe oder wo du bist oder sein wirst. Und überleg, nimm einen Moment in dem Lied gleich oder jetzt schon, wenn die Zettel rumgehen, und vielleicht hast du schon einen Namen, den Jesus dir aufs Herz legt oder zwei. Und will ich dich einladen, den Namen aufzuschreiben. Wenn die Person hier ist oder einen sehr außergewöhnlichen Namen, kannst du auch einfach Initialen draufschreiben. Ja, das soll ja diskret sein. Und dann könntest du während des Liedes gleich nach vorne gehen und dieses Post-it einfach hier an dieses Marburg-Bild kleben. Einfach als ein Gebetsschritt. Und dann kannst du dabei beten, während du hier nach vorne gehst und wieder zurück. Und sagen, ich will diese Person dir bringen. Rühr doch ihr Herz an. Gib mir Gelegenheiten, in ihr Leben hineinzusprechen und für sie da zu sein, wie sie es braucht. Und wir wollen dann nochmal gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, weiterzumachen. Und nach dem, oder wenn du hier zum Abendmahl nachher kommst oder nach dem Gottesdienst, zweiter Schritt, lade ich dich ein, nimm doch den Zettel mit einem anderen Namen mit. Nicht deinen eigenen, sondern jemand anderen. Und nimm den mal mit und nimm den, ich sag mal, mindestens die nächste Woche. Lass dich doch erinnern, regelmäßig für diese Person zu beten. Du hast keine Ahnung, wer das ist, aber bete doch auch für diese Person. Denn das Wunderbare ist noch ein ganz kurzer Gedanke nur, ist, ihr nicht alleine in der Sache unterwegs. Also ich habe vorhin gesagt, du bist vielleicht die einzige Person, die der kennt. Das kann Stress machen, das weiß ich. Aber wir sind hier eine Gemeinschaft. Und du kannst auch diese Person mit anderen bekannt machen, die auch Jesus kennen. Und vielleicht haben die einen ganz anderen Zugang zu ihr oder zu ihm als du. Du hast schon so eine lange Freundschaft, das ist schon alles, irgendwie alle Argumente sind ausgetauscht, aber da ist noch einmal jemand Neues, der hat nochmal einen ganz anderen Zugang. Also deshalb, nimm jemand anders mit und bete dann für den. Und wenn du dir deinen eigenen Namen behalten willst, ich habe vorne nochmal diese Postkarten ausgelegt, die kennen einige schon. Im Prinzip das Gleiche, den kannst du dir in die Bibel legen oder an den Kühlschrank hängen. Nicht da, wo du deine Freunde da und einlädst zum Essen, aber sagen, ich bete oder doch. Und sagst, ja, ich bete regelmäßig für dich. Das ist dann schon ein bisschen kühner. Ich bete jetzt und dann steigen wir in das Lied ein, wo es um die Hoffnung geht, die Jesus uns schenkt. Und dann bist du eingeladen, während dieses Liedes hier nach vorne zu kommen und einfach ja, den Namen anzukleben. Und dann beten wir nochmal und dann feiern wir noch Abendmahl. Jesus, ich danke dir, dass du unsere lebendige Hoffnung bist. Jesus, ich danke dir, dass du so Gutes hast für uns. Dass du uns so reich beschenkst und dass da immer noch mehr ist. Und dass du uns auch heute neu beschenken willst. Und dass du nichts von uns forderst, was du uns nicht zuerst geschenkt hast. Und wir danken dir für die Menschen um uns herum, für so kostbare, wunderbare Menschen, die du geschaffen hast, die du liebst, für die du alles gegeben hast. Und ich bete, dass du zu uns jetzt redest, dass du uns die zwei Personen highlightest, wie im Scheinwerfer drauf leuchtest, die du uns besonders aufs Herz legen willst, dass sie unsere Hoffnungsfreunde werden, dass wir Hoffnungsfreunde für sie vor allem werden. Danke, Jesus, dass du heute dabei bist, Menschen zu dir zu ziehen. Und danke für dieses große Vorrecht, dass du uns dabei gebrauchen willst, zum Segen machen willst für andere, weil du uns berufen hast, den Segen zu erben. Amen.